Also, wenn man sich mal so ein ganz normales Standardbewertungsmodell anschaut, dann sagt uns das, die Aktie von Main Street Capital, die ist heute exakt $21.55 wert.
Ja.
Aber an der Börse zahlen Investoren heute, also wir haben jetzt den 26. August 2026, da zahlen die fast $59 dafür.
Genau, das ist ein massiver Unterschied.
Richtig. Und das Verrückte daran ist ja eigentlich, diese scheinbar unumstößliche Finanzmathematik, die irrt sich hier gewaltig. Und der Markt hat recht.
Ja, absolut. Wir sehen ja wirklich das klassische Versagen von diesen ganz starren Bewertungsmodellen.
Mhm.
Also wenn die auf so ganz spezielle Unternehmensstrukturen treffen, ein typischer Discounted Cashflow-Ansatz, der funktioniert ja bei Industrieunternehmen wie Apple oder Microsoft wunderbar.
Klar.
Aber bei einer sogenannten Business Development Company, also kurz BDC, da bricht das einfach komplett in sich zusammen. Also wer den Ticker Main durch so einen Standard-Screener im Internet jagt, der bekommt da völlig verzerrte Signale.
Die dann quasi aussehen wie eine totale Überbewertung.
Exakt. Da sieht dann ein potenziell brillanter Cashflow-Generator einfach aus wie eine absurde Blase. Ja?
Und genau diese Diskrepanz, die nehmen wir heute in unserem Deep Dive mal komplett auseinander. Wir stützen uns da auf eine extrem tiefgehende Analyse von ValueForge.
Mhm.
Und unsere Mission ist es heute einfach mal, diese Architektur hinter Main Street Capital zu dekonstruieren. Also wir wollen diese strukturellen Mechanismen verstehen.
Genau.
Warum herkömmliche Metriken hier ins Leere laufen.
Und gleichzeitig wollen wir herausarbeiten, wie professionelle Investoren den wahren Wert von so einer BDC überhaupt ermitteln.
Ja, und der Schlüssel zum Verständnis, der liegt da eigentlich in der Historie. Also und in der rechtlichen Struktur.
Okay, hol uns da mal ab.
Also Main Street Capital operiert in so einer Nische, die von traditionellen Banken eigentlich zunehmend aufgegeben wurde.
Ah, okay.
Nach der Finanzkrise 2008, da gab es ja diese ganzen neuen, strengen Eigenkapitalvorschriften.
Basel III und so weiter, richtig?
Ganz genau. Und dadurch haben sich die großen Banken massiv aus der Kreditvergabe an den Mittelstand zurückgezogen.
Weil das für die Bilanzen einfach zu teuer geworden ist.
Richtig. Die Kredite waren zu teuer zu halten. Und gleichzeitig sind aber diese mittelständischen Firmen, also wir sprechen hier vom sogenannten Lower Middle Market.
Mhm.
Das sind Firmen mit so Jahresumsätzen zwischen 10 und 150 Millionen Dollar.
Okay.
Die sind zu klein, um sich über den öffentlichen Anleihemarkt zu finanzieren. Die können nicht einfach mal eine Unternehmensanleihe rausgeben wie eine große Tech-Firma.
Das heißt, da entsteht also ein riesiges strukturelles Vakuum bei der Finanzierung?
Exakt.
Und um genau dieses Vakuum zu füllen, hat der US-Gesetzgeber, ich glaube, das war schon 1980.
Ja, genau.
Da haben die mit dem Small Business Investment Incentive Act diese Rechtsform der Business Development Company überhaupt erst erschaffen.
Mhm.
Und der Deal, den der Staat da den Investoren anbietet, der ist eigentlich echt bemerkenswert. Eine BDC zahlt nämlich auf Unternehmensebene quasi gar keine Körperschaftssteuer.
Ja, null.
Das ist ja ein massiver Vorteil gegenüber normalen Aktiengesellschaften. Aber diese Steuerfreiheit, die erzwingt halt auch eine extreme Form der Kapitalallokation, oder?
Richtig. Das ist der Haken an der Sache, wenn man so will. Die eiserne Bedingung für diese Steuerbefreiung ist nämlich, dass die BDC mindestens 90% ihres steuerpflichtigen Gewinns an die Aktionäre ausschütten muss.
90%? Wahnsinn!
Ja, das ist eine sogenannte Durchleitungsstruktur. Also die Zinsen, die die mittelständischen Unternehmen an Main Street Capital zahlen, die fließen eigentlich fast ungeschmälert direkt an die Aktionäre durch.
Mhm.
Das Unternehmen darf also gar keine großen Kapitalrücklagen aus diesen laufenden Gewinnen bilden.
Okay, aber bevor wir uns ansehen, wie diese Ausschüttungen dann tatsächlich beim Investor ankommen, müssen wir, glaube ich, mal die Qualität von diesen Einnahmequellen analysieren.
Unbedingt, ja.
Die Analyse von ValueForge, die identifiziert da so drei strategische Säulen. Und der Hauptmotor von diesem operativen Geschäft sind ja die Zinserträge aus dem Kreditportfolio, ne?
Richtig, die Zinsen.
Und da die im Lower Middle Market agieren, strukturieren die diese Kredite fast ausschließlich als besicherte Darlehen. Was genau heißt das?
Also wir sprechen hier überwiegend von Senior Secured Loans, also erstrangig besicherten Krediten.
Okay.
Das heißt, stell dir vor, es gibt ein makroökonomisches Stressszenario. Und falls ein Portfoliounternehmen dann tatsächlich mal in die Insolvenz rutschen sollte.
Was ja bei Mittelständern passieren kann.
Eben. dann bedeutet diese Positionierung ganz oben an der Spitze der Kapitalstruktur, dass Main Street Capital den ersten Zugriff auf die Vermögenswerte hat.
Ah.
Also die Maschinen, die Immobilien, Patente.
Die bedienen sich also zuerst, bevor irgendjemand anderes Geld sieht.
Ganz genau. Und diese Besicherung, die dämpft das Ausfallrisiko natürlich ganz erheblich. Und das sorgt dann für diesen hochgradig planbaren, stetigen Cashflow. Das ist das absolute Fundament der Bilanz.
Okay, das verstehe ich. Das ist quasi so der klassische Private Credit Ansatz. Aber die zweite Einnahmequelle, die macht diese Struktur von Main Street ja erst richtig interessant.
Ja.
Die vergeben nämlich nicht nur Kredite, sondern die sichern sich oft parallel noch Beteiligungserträge.
Mhm.
Also die verhandeln so sogenannte Equity Co-Investments oder Warrants. Das verleiht dem Ganzen noch eine völlig andere Dynamik, oder?
Absolut. Das ist dieser Hybridcharakter, den wir vorhin meinten. Das unterscheidet Main Street von vielen so reinen Kreditfonds.
Mhm.
Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie so eine Kombination aus einer super konservativen Sparkasse und einem ganz aggressiven Venture Capital Fonds.
Okay, dröseln wir das mal auf. Also, das Sparkassengeschäft sind die Kredite.
Genau. Die kassieren die laufenden, besicherten Zinsen von vielleicht 10% oder 12%.
Ja.
Das ist die Sparkasse. Aber gleichzeitig halten sie halt einen kleinen Anteil am Eigenkapital der Firma.
Ah, okay.
Wenn dieses Portfoliounternehmen dann, sagen wir mal, in 5 Jahren durch die Decke geht,
mhm,
und dann vielleicht von einem riesigen Private Equity Fonds aufgekauft wird,
dann klingelt die Kasse.
Exakt. Dann partizipiert Main Street an der enormen Wertsteigerung von diesem Eigenkapital. Und diese Exits, also diese Verkäufe,
ja,
die sorgen dann für unregelmäßige, aber potenziell riesige Mittelzuflüsse.
Wahnsinn. Okay. Und die dritte Säule, das ist dann laut ValueForge so ein reiner Skalierungseffekt, ne? Das Asset Management.
Mhm, richtig.
Main Street verwaltet da auch externe Gelder, also zum Beispiel diesen HMS Income Fund. Der faszinierende Hebel ist ja hierbei, dass die ihre ohnehin bestehende Infrastruktur nutzen.
Ganz genau.
Also ihre Analysten und die Risikomanager. Und die monetarisieren die, ohne dafür zusätzliches eigenes Kapital auf der Bilanz riskieren zu müssen.
Ja, das ist genial. Die generieren da hochmargige Gebühreneinnahmen und das treibt die Eigenkapitalrendite des Gesamtunternehmens strukturell massiv nach oben.
Also diese Diversifikation der Ertragsquellen, die ist ja wirklich essentiell. Besonders wenn man bedenkt, dass ja 90% der steuerpflichtigen Gewinne zwingend ausgeschüttet werden müssen.
Mhm.
Diese verschiedenen Ströme fließen in die Bilanz und müssen dann direkt an die Aktionäre weitergeleitet werden. Und ich glaube, hier stoßen wir auf eine der größten Analysefallen überhaupt, oder?
Oh ja. Definitiv.
Für Investoren, die BDCs einfach nur so oberflächlich über Finanzportale betrachten.
Ja, weil wer heute den Ticker Main aufruft, der sieht da so eine richtig verlockende Dividendenrendite von, ich glaube, aktuell 7,45%.
Mhm.
Und die implizite Annahme von vielen Marktteilnehmern ist dann halt, dass das eine ganz fixe, verlässliche Verzinsung ist.
Dass man das einfach jedes Jahr sicher aufs Konto kriegt.
Genau. Aber die Architektur dieser Ausschüttung, die ist zweigeteilt. Und wenn man das ignoriert, das kann in Krisenzeiten wirklich fatal sein.
Okay.
Wir müssen da ganz strikt zwischen der Basisdividende und der Sonderdividende trennen.
Okay, also lass uns das mal auseinandernehmen. Die Basisdividende, die wird ausschließlich aus dem organischen Cashflow der ersten Säule gespeist, richtig?
Genau. Nur aus den Zinserträgen.
Aus diesen besicherten Krediten.
Ja, Main Street Capital schüttet diese Basisdividende sogar monatlich aus. Das sind aktuell 0,265 $ pro Aktie.
Okay.
Was dann aufs Jahr gerechnet so etwa 3,18 $ entspricht.
Mhm.
Und das ergibt dann, bezogen auf den aktuellen Kurs, eine Rendite von rund 5,4%.
Das ist ja auch schon ordentlich.
Ja, absolut. Aber die historische Qualität von dieser Tranche, die ist wirklich bemerkenswert. Also Main Street Capital hat diese reguläre Basisdividende seit dem Börsengang.
Das war 2007.
Genau. Die haben die noch kein einziges Mal gesenkt.
Wow.
Selbst nicht während der globalen Finanzkrise 2008.
Krass. Okay. Das heißt also, wir haben hier einen extrem harten, durch laufende Zinsen gedeckten Boden von so etwa 5,4%.
Exakt.
Die Differenz zu diesem beworbenen 7,45%, also dieses Top-Up,
ja,
das stammt dann aus der Sonderdividende.
Richtig.
Und diese Sonderdividende, die wird aus den Beteiligungserträgen finanziert, also aus diesem Topf 2, den wir vorhin besprochen haben.
Ganz genau. Wenn die eins von diesen Unternehmen gewinnbringend verkaufen, dann schütten die diesen Erlös als Sonderdividende aus.
Verstehe.
Aktuell sind das 0,30 Dollar pro Quartal.
Okay, aber da gibt's doch ein Problem, oder?
Mhm.
Der Markt für Fusionen und Übernahmen, also dieser ganze M&A-Bereich, der ist doch extrem zyklisch.
Absolut. Und das ist genau der Punkt. Ein Blick auf das Jahr 2020, das illustriert diesen Mechanismus eigentlich perfekt.
Ja, die Pandemie.
Genau. Als die Pandemie ausbrach, da fror dieser M&A-Markt ja weltweit quasi über Nacht einfach ein.
Da hat niemand mehr Firmen gekauft.
Richtig. Es gab keine Firmenverkäufe mehr. Folglich gab es für Main Street auch überhaupt keine Exits aus ihren Eigenkapitalbeteiligungen.
Logisch.
Und die logische Konsequenz für die Dividende? Sie haben diese Sonderdividende sofort komplett gestrichen. Auf null.
Moment mal. Also das heißt, wenn ich jetzt meine Altersvorsorge oder mein passives Einkommen plane,
ja,
ist dann diese 7,45% Rendite, die auf dem Papier steht, eigentlich nur so eine Art kleine Marketing-Illusion?
Ja, zumindest darf man sie nicht als fest einplanen.
Also darf ich fest nur mit den 5,4% rechnen und alles andere ist einfach ein nettes Trinkgeld?
Trinkgeld ist ein gutes Wort dafür. Die Basisdividende lief 2020 nämlich nahtlos weiter.
Weil die Kredite ja weiterhin Zinsen abgeworfen haben.
Exakt. Aber der Bonus, der fiel halt weg. Und wer jetzt diese 7,45% in seinen Excel-Modellen als festen, unverrückbaren Cashflow extrapoliert hat,
der hatte dann ein Problem.
Der erlebte eine sehr schmerzhafte Anpassung an die Realität, ja. Sonderdividenden bei BDCs, die müssen immer, wirklich immer als strukturelles Bonusrisiko quantifiziert werden. Niemals als so eine feste Annuität.
Ja, das ist eine extrem entscheidende Erkenntnis für das Risikomanagement. Aber um jetzt selbst diese Basisrendite über Jahrzehnte hinweg so extrem stabil zu halten, da braucht es doch in so einem extrem kompetitiven Markt einen ganz tiefen Burggraben, oder?
Absolut, ja.
ValueForge macht in der Analyse unmissverständlich klar, wo dieser Wettbewerbsvorteil bei Main Street liegt. Und es ist interessanterweise keine proprietäre Software zur Bonitätsprüfung oder sowas.
Nein, überhaupt nicht.
Sondern das ist die fundamentale Corporate Governance Struktur. Main Street wird nämlich intern verwaltet.
Ja.
Und um die Tragweite von dieser internen Verwaltung zu erfassen, da müssen wir uns mal kurz den Branchenstandard ansehen.
Gerne.
Die überwiegende Mehrheit der ganz großen börsennotierten BDCs, also man denke da an so Namen wie Ares Capital oder Blue Owl.
Mhm. Die werden extern verwaltet. Das bedeutet, diese börsennotierte Hülle, die hat eigentlich gar keine eigenen operativen Mitarbeiter.
Was? Die haben keine eigenen Leute?
Genau. Die lagern das gesamte Management, die ganze Kreditprüfung, das Risikomonitoring, das lagern die alles an einen externen Asset Manager aus.
Und diese Auslagerung, die erzeugt doch denn eine Kostenstruktur, die direkt zu Lasten der Aktionäre geht, oder nicht?
Massiv. Ein externer Manager verlangt typischerweise eine Managementgebühr von so etwa 1,5%.
Auf den Gewinn?
Nein, auf das gesamte verwaltete Vermögen.
Oh, wow.
Und dazu kommt dann noch eine Performancegebühr von oft 20% auf die Erträge, also die über eine bestimmte Hürde hinausgehen.
Da fließen also immense Summen aus dem Unternehmen ab, bevor auch nur ein einziger Cent an den Aktionär ausgeschüttet wird.
Exakt. Aber der viel tiefer gehende Schaden, der entsteht eigentlich durch den inhärenten Interessenskonflikt von dieser externen Struktur.
Ah, okay.
Das ist so das klassische Prinzipal-Agent-Problem. Ein externer Manager, dessen Grundgehalt sich ja nach der Höhe des verwalteten Vermögens richtet,
ja,
der hat einen massiven Anreiz, das Portfolio um jeden Preis aufzublähen.
Ah, weil je mehr Geld er verwaltet, desto höher seine 1,5%?
Genau. Die Versuchung ist da riesig, auch einfach mal marginal schlechtere Kredite in die Bilanz zu nehmen, einfach nur um das Anlagevolumen zu steigern.
Das heißt, die Quantität der Kredite maximiert die Gebühren des Managers, auch wenn die Qualität des Portfolios für den Aktionär vielleicht sogar sinkt?
Vollkommen richtig. Und Main Street Capital eliminiert diesen Interessenskonflikt halt vollständig. Das gesamte Team, also vom CEO bis zum Risikoanalysten, die sind alle direkt bei der BDC angestellt.
Okay, das heißt, die Vergütungsstruktur ist dann auch ganz anders.
Ja, die ist an den Net Asset Value und an das Wachstum der Dividende pro Aktie gekoppelt. Wenn das Management also in Aktienoptionen bezahlt wird,
ja,
dann liegt ihr Fokus zwingend auf der Steigerung des inneren Wertes der bestehenden Aktien.
Und nicht auf so einem blinden Sammeln von von Assets.
Richtig. Und auch mathematisch betrachtet ist der Vorteil enorm. Also diese eingesparten Gebühren, die bei einer extern verwalteten BDC abfließen würden, die belaufen sich extrem schnell auf so 200 bis 300 Basispunkte pro Jahr.
Wahnsinn.
Diese 2 bis 3 Prozentpunkte, die verbleiben bei Main Street einfach im Unternehmen.
Und das hebelt dann die Eigenkapitalrendite dauerhaft nach oben.
Genau. Das ist eigentlich der primäre Grund, warum der Markt diesem Management-Team so einen signifikanten Vertrauensvorschuss gewährt.
Also das wird jetzt wirklich interessant. Das ist ja quasi so, als würde ich einen Anlageberater entweder nach der Anzahl der Trades bezahlen, die er für mich macht,
ja,
wo er dann natürlich pausenlos handelt, um Provisionen zu kassieren.
Natürlich.
Oder ich zahle ihm einfach ein Festgehalt, das nur steigt, wenn mein Depotwert auch wirklich wächst.
Das ist eine hervorragende Analogie. Genauso funktioniert das.
Okay. Und dieser Vertrauensvorschuss, der bringt uns jetzt ja unweigerlich zu der massiven Bewertungsdiskrepanz, die wir ganz am Anfang angesprochen haben.
Das KGV-Problem.
Ja. Wir haben niedrigere operative Kosten, wir haben eine saubere Interessenskongruenz und eine durch Cashflows absolut gedeckte Dividende.
Ja.
Warum zur Hölle spuckt dann dieses Discounted Cashflow-Modell von ValueForge einen fairen Wert von mickrigen $21.55 aus?
Die Antwort darauf, die liegt in einer Bilanzierungsregel, die den ausgewiesenen Gewinn einer BDC systematisch verzerrt.
Okay.
Der Fehler liegt hier in der völlig unreflektierten Nutzung des Gewinns je Aktie, also dem sogenannten EPS nach GAAP-Standard.
Erklär das mal kurz.
Also nach den Rechnungslegungsvorschriften, das ist speziell die Regel FASB ASC 820.
Okay, sehr technisch.
Ja, aber ganz simpel gesagt. BDCs sind gezwungen, ihr gesamtes Kreditportfolio in jedem Quartal Mark-to-Market, also zum absolut aktuellen Marktwert, neu zu bewerten.
Aber diese Kredite werden doch gar nicht an der Börse gehandelt?
Richtig. Und weil die nicht gehandelt werden, orientiert sich diese Bewertung an den allgemeinen Kreditspreads im Markt.
Das führt doch bestimmt zu absurden Effekten, oder?
Oh ja. Stell dir vor, die Kreditmärkte geraten in Panik und die Risikoaufschläge, also die Spreads, die weiten sich massiv aus. Das bedeutet, der theoretische Wert der Kredite in den Büchern von Main Street sinkt dramatisch.
Obwohl das mittelständische Unternehmen auf der anderen Seite vielleicht weiterhin absolut pünktlich jeden verdammten Monat seine Zinsen überweist.
Genau das ist es. Das Geld fließt, aber GAAP zwingt Main Street nun, diese rein theoretische, völlig unrealisierte Abwertung als massiven Verlust in der Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisen.
Wahnsinn.
Das Jahr 2020 ist da das perfekte Lehrbuchbeispiel.
Wegen Corona?
Ja. Durch den Schock der Lockdowns fielen die Papierbewertungen der Portfoliounternehmen ins Bodenlose. Main Street musste dann einen bilanziellen Gewinneinbruch auf lächerliche 45 Cent je Aktie ausweisen.
45 Cent?
Ja, auf dem Papier. Aber 2021, als die Notenbanken dann intervenierten und sich die Spreads wieder einengten, da wurden die Kredite alle wieder aufgewertet.
Das heißt, der Gewinn ist dann wieder nach oben gesprungen.
Und wie? Plötzlich explodierte der ausgewiesene Gewinn auf $4.80 pro Aktie.
Oh mein Gott!
Und wer jetzt diese völlig erratischen, von unrealisierten Buchwerten getriebenen Zahlen nimmt und das dann in ein Modell oder in ein KGV-Multiple packt, der berechnet ja dann reinen Nonsens.
Absolut.
2020 lag das KGV auf dem Papier bei absurden 72,1.
Oh, wow.
Und wer das ernst nahm, der dachte, die Aktie sei absolut maßlos überbewertet. Dabei spiegelte die Zahl eigentlich nur die temporäre Volatilität der Kreditmärkte wider, aber überhaupt nicht die operative Realität.
Also das ist doch so, als würde man einen Venture-Capital-Fonds dazu zwingen, die täglichen Wertschwankungen von so einem völlig unverbindlichen Termsheet als echten Jahresgewinn zu versteuern.
Ja, das ist ein sehr gutes Bild. Es kontaminiert die Sicht auf den tatsächlichen Cashflow einfach völlig.
Also was bedeutet das für uns, wenn ein normaler Privatanleger so einen typischen Aktienscreener benutzt, bekommt er bei Main völlig verrückte Zahlen. Sollen wir das klassische KGV hier einfach komplett in den Müll werfen?
Genau, komplett in den Müll. Wer eine BDC nach Gewinnmultiplikatoren beurteilt, der misst einfach mit dem völlig falschen Maßstab.
Okay, gut. Wenn wir das KGV jetzt, also wegwerfen. Welche Werkzeuge brauchen wir denn dann, um überhaupt herauszufinden, ob diese fast 59 Dollar für die Aktie ein fairer Preis sind?
Um zu sehen, ob die reguläre Dividende sicher ist, nutzen professionelle Analysten stattdessen eine Kennzahl, die nennt sich DNII.
DNII?
Ja, Distributable Net Investment Income.
Und was macht das anders?
Das DNII bereinigt die Gewinn- und Verlustrechnung um all diese unrealisierten Mark-to-Market-Effekte.
Es filtert quasi das Rauschen raus.
Exakt. Es zeigt nur das nackte, tatsächlich erwirtschaftete Bargeld, also die realisierten Zins- und Gebühreneinnahmen abzüglich der operativen Kosten.
Okay, und wie sah das da zuletzt aus?
Im zweiten Quartal 2026 lag dieses DNII bei Main Street Capital bei 1,04 Dollar pro Aktie.
Okay. Und wenn wir diese 1,04 Dollar an echtem Cashflow jetzt der regulären Basisdividende gegenüberstellen?
Die lag bei 0,795 Dollar im gleichen Quartal.
Ah, das heißt, wir sehen hier eine klare Überdeckung. Das entspricht ja dann einem Deckungsgrad von 1,31?
Richtig, das bedeutet, die Basisdividende ist zu 131% durch laufende Einnahmen gesichert.
Da ist also ein massiver Puffer für den Fall, dass tatsächlich mal ein Kredit in die Brüche geht.
Ganz genau. Die Dividende ist fundamental wirklich untermauert.
Gut, das klärt die Sicherheit der Dividende, bleibt aber noch die Frage der eigentlichen Bewertung der Aktie.
Mhm.
Wenn wir das KGV verwerfen, rückt dann der Net Asset Value, also der NAV, in das Zentrum der Analyse?
Ja, der Substanzwert. Der beziffert den geschätzten Marktwert des gesamten Portfolios abzüglich aller Verbindlichkeiten.
Geteilt durch die Anzahl der Aktien.
Richtig. Wenn Main Street morgen komplett liquidiert würde, wäre das der theoretische Wert, der pro Aktie übrig bliebe.
Und wo liegt der aktuell?
Bei Main liegt dieser NAV aktuell bei einem Rekordwert von 33,92 Dollar.
Okay, warte mal. Die Substanz ist also 33 Dollar wert. An der Börse wird die Aktie aber für fast 59 Dollar gehandelt.
Ja.
Investoren zahlen demnach einen massiven Aufpreis. Also ein Price-to-NAV-Verhältnis von 1,73.
Mhm.
Die zahlen 73% mehr, als eigentlich in der Kasse ist.
Das tun sie. Der Durchschnitt der letzten 10 Jahre lag übrigens bei 1,63.
Okay. Und wir haben ja vorhin erörtert, warum der Markt diesen Aufschlag für die interne Verwaltung und diese hohe Qualität des Portfolios gewährt.
Ja.
Aber dieser Premium-Aufschlag, der hat doch noch eine viel faszinierendere, rein mechanische Komponente, oder? Es geht um die Art und Weise, wie so eine BDC überhaupt wächst.
Ganz genau. Da Main Street aufgrund dieser Steuergesetze 90% der Gewinne ausschütten muss, können die Wachstumsinitiativen gar nicht aus einbehaltenen Gewinnen finanzieren.
Mhm.
Wenn die neues Kapital an neue mittelständische Firmen verleihen wollen, müssen sie zwingend neue Aktien ausgeben.
Okay.
In den letzten 10 Jahren ist die Anzahl der ausstehenden Main-Aktien um beachtliche 71% gestiegen.
Warte, hier muss ich echt einhaken.
Ja.
Wenn Apple oder so ständig neue Aktien druckt, dann verwässert das doch meinen Anteil. Mein Stück vom Kuchen wird kleiner.
Normalerweise ja.
Warum ist es bei Main plötzlich etwas Gutes, dass die Anzahl der Aktien da so extrem gestiegen ist?
Weil hier der Aufschlag zum NAV einen brillanten Flywheel-Effekt entfaltet.
Okay.
Das ist ein echter mathematischer Zinseszinsmotor. Lass uns die Mechanik dahinter da mal ganz kurz durchspielen. Weil das ist der absolute Kern der Wertschöpfung bei Main.
Unbedingt, ja.
Also die Mathematik funktioniert so. Stell dir vor, der innere Substanzwert, der NAV, der liegt bei exakt 10 Dollar pro Aktie.
Mhm.
Weil der Markt Main Street Capital aber so unfassbar hoch bewertet, können die eine neue Aktie an der Börse für 17 Dollar verkaufen.
Ja.
Das Unternehmen nimmt also 17 Dollar an frischem Cash ein. Die Verpflichtung, die sie dem neuen Aktionär gegenüber auf Basis der Substanz eingehen, die beläuft sich aber nur auf 10 Dollar.
Ah, die Differenz von diesen 7 Dollar, das ist dann sofortiger, risikoloser Gewinn auf der Bilanzebene.
Exakt. Diese 7 Dollar, die werden umgehend auf alle bereits existierenden Aktien umgelegt und erhöhen deren NIV. Jeder neu ausgegebene Dollar über den Substanzwert ist sofort wertsteigernd für die Altaktionäre.
Das ist ja verrückt. Das heißt, solange der Markt Ihnen diese Prämie gewährt, können Sie sich mathematisch fast unendlich selbst nach oben hebeln.
Genau.
Die drucken Aktien, nehmen das Geld teuer ein, investieren es in neue Kredite.
Mhm.
Und der Substanzwert pro Aktie steigt kontinuierlich an. Das erklärt natürlich auch dieses phänomenale langfristige Wachstum vom NRW, trotz dieser extrem hohen Ausschüttungen.
Richtig. Aber diese Mechanik ist natürlich ein zweischneidiges Schwert.
Klar.
Sie ist die absolute Achillesferse dieses Geschäftsmodells. Der Motor funktioniert nämlich nur, solange die Aktie mit einem Aufschlag gehandelt wird.
Was passiert, wenn nicht?
Viele der Kurs an der Börse jemals unter den NAV, also sagen wir, sie handeln zu 90 Cent für einen Dollar Substanz, dann würde sich der Effekt sofort ins Gegenteil umkehren. Jede neu ausgegebene Aktie würde dann massiv Wert für die bestehenden Aktionäre vernichten.
Und die Kapitalaufnahme würde praktisch komplett zum Stillstand kommen?
Genau. Das Unternehmen könnte einfach nicht mehr wachsen. Deshalb ist dieses unbedingte Vertrauen der Investoren in die strikte Disziplin der Kreditanalysten nicht nur so ein netter Bonus,
sondern die absolute Lebensversicherung für das gesamte Geschäftsmodell.
Ganz genau.
Also fassen wir die Kernpunkte der Value Forge-Analyse mal zusammen. Main Street Capital ist eine operativ wirklich exzellent geführte Einkommensmaschine.
Definitiv.
Die Eigenkapitalrendite liegt bei herausragenden 18,9%. Die internen Strukturen verhindern dieses Ausbluten durch externe Gebühren und richten die Interessen des Managements perfekt aus.
Mhm.
Das DNI deckt die Basisdividende komfortabel ab. Aber die Bewertung, die erfordert natürlich Vorsicht. Mit einem Kurs-NAV-Verhältnis von 1,73 notiert die Aktie über ihrem ohnehin schon hohen langjährigen Durchschnitt.
Ja.
Die Analysten stufen die Aktie deshalb auch folgerichtig als fair bis leicht ambitioniert bewertet ein.
Die prognostizierte Gesamtrendite, die sich ja aus der Dividende und dem moderaten Wachstum des Substanzwertes zusammensetzt, die wird aktuell so auf etwa 12% pro Jahr geschätzt.
Was ja enorm solide ist für so ein einkommensorientiertes Depot.
Aber es liegt halt unter der harten 15%-Hürde, die ganz strenge Value-Investoren oft fordern, wenn sie eine neue Position aufbauen.
Okay, es fehlt also schlichtweg die Sicherheitsmarge für aggressive Neukäufer auf dem Preisniveau.
Exakt.
Es ist also eher ein, sagen wir mal, ein hervorragender Haltekandidat für Investoren, die bereits investiert sind und diesen stetigen Cashflow abschöpfen wollen.
Würde ich so unterschreiben, ja.
Wer jedoch auf einen echten Value-Kauf hofft, der muss wahrscheinlich auf eine Phase der Marktschwäche warten, in der sich dieser hohe Aufschlag zum NAV temporär mal abbaut.
Ja, das braucht Geduld.
Wir haben heute gesehen, wie man diese ganzen Bewertungsillusionen von GAAP und DCF umgeht, warum die Sonderdividende strukturell schwanken muss und wie der interne Zinseszinsmotor von so einer BDC wirklich funktioniert.
Mhm.
Ich danke dir für die wirklich tiefe analytische Einordnung dieser ganzen Mechanismen. Bevor wir diesen Deep Dive heute beenden, übergebe ich dir noch das Wort für unseren Schlussgedanken.
Sehr gerne. Wenn wir uns jetzt das gesamte Konstrukt betrachten, dann bleibt am Ende noch eine letzte, so eine ganz strukturelle Unsicherheit bestehen.
Okay.
Der NAV, also diese zentrale Metrik von $33.92, auf die wir uns bei der Berechnung der Prämie immer stützen,
ja,
der beruht ja größtenteils auf den internen Schätzungen des Managements. Wir sprechen hier von sogenannten Level-3-Vermögenswerten.
Ah, weil die Kredite an diese mittelständischen Firmen extrem illiquide sind.
Richtig, die werden ja nicht an offenen Märkten gehandelt. Und da muss man sich fragen, was passiert, wenn es zu einer echten, richtig tiefgreifenden Rezession kommt? Also einem makroökonomischen Private-Credit-Schock.
Mhm.
Wenn die internen Modelle plötzlich durch wirklich harte Firmenpleiten auf die Probe gestellt werden und der NAV dann nach unten korrigiert werden muss.
Das wäre heftig.
Wie schnell schmilzt so ein ambitionierter Aufschlag von 1,73 dahin, wenn der Markt das Vertrauen in den Nenner dieser Gleichung verliert?
Wow.
Das ist genau das illiquide Risiko, das jeder Investor ganz genau quantifizieren muss, bevor er sich von so einer scheinbar sicheren Rendite blenden lässt.